Ja, jedenfalls dann nochmal irgendwie Aufforderung an euch. Versucht es doch einfach mal. Macht einfach mal was richtig Mutiges. Springt über euren Schatten und guckt mal irgendwie, was dann passiert. Halleluja. Ich habe ein ganz einfaches Thema heute mitgebracht, also so ein richtiges Basic-Thema, irgendwie was ganz, was eigentlich jeder Christ kennen sollte und wahrscheinlich irgendwie einige von euch auch schon in der Sonntagsschule gehört haben. Aber es gibt ja auch Leute wie ich, die waren nicht in der Sonntagsschule, kommen ja nicht aus christlichem Elternhaus, ich musste irgendwie nie in eine Gemeinde gehen und deswegen habe ich also das Wort Sonntagsschule auch zum ersten Mal gehört, als ich mich dann mit 18 oder so zum ersten Mal bekehrt habe. Hatte dann ja nicht lange gehalten, aber dann wusste ich jedenfalls schon mal, was eine Sonntagsschule ist. Es ist, wie gesagt, ein ziemliches Basic-Thema, aber ich glaube irgendwie, dass gerade so die Basics sind, die uns eigentlich interessieren sollten. Denn wenn man kein festes Fundament im Glauben hat, ist es eigentlich scheißegal, was man darauf aufbaut. Es wird nichts werden. Ne? Irgendwann kommt dann wieder so ein Sturm des Lebens vorbei und das ganze Haus, was man darauf aufgebaut hat, das mag vielleicht schön aussehen, aber wenn das Fundament nicht stimmt, wenn das Fundament nicht tragfähig ist, dann wird alles wieder in sich zusammenbrechen. Und ich glaube, dass tatsächlich die meisten Christen die langfristig Probleme damit haben, irgendwie Gott so zu erkennen, wie er ist, dass sie tatsächlich Probleme einfach im Fundament haben, dass man so in den ersten paar Wochen oder Monaten irgendwie als Christ irgendwie falsche Sachen gehört hat, falsche Lehre gekriegt hat und geglaubt hat, irgendwie, dass Gott so ist. Und dass wenn jemand irgendwie auch nach 10 Jahren Christ sein immer noch irgendwie nicht weiß, irgendwie, dass Gott ihn wirklich liebt. Oder irgendwie bei jeder Krise denkt, irgendwie, dass Gott irgendwie in seiner liebevollen Art irgendwie jetzt gerade diese Krankheit vorbeigeschickt hat oder die und jene Katastrophe zugelassen hat, um einem irgendetwas beizubringen. Oder wenn man irgendwie auch nach 15 Jahren Christsein immer noch nicht weiß, irgendwie, dass Jesus einem wirklich vergeben hat, dann stimmt definitiv etwas im Fundament nicht. Nico, kann das sein, dass Monitore hier noch an sind? Dann wird das die so laut hier. Ja, immer aus. Alles aus irgendwie, sonst kriege ich immer Angst vor mir selber, wenn das so tierisch laut ist und dann redet man immer leiser und das ist ja blöd. Und deswegen ist das echt wichtig, dass man, also dass das Fundament stimmt und ich merke, dass Jesus mit mir selber immer wieder über absolute Fundamentthemen spricht irgendwie, ne? Also alle paar Wochen, Monate, Jahre oder sowas und wie kommt der Heilige Geist mit irgendetwas an irgendwie, was ich längst meine irgendwie verstanden zu haben, aber wo es dann wohl offenbar doch nötig ist, nochmal dran erinnert zu werden und wichtig ist, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, um das Fundament einfach etwas tiefer zu treiben und es stabil zu machen. Und so möchte ich heute gerne über 3 Sachen reden. Ferry wäre stolz auf mich, der alte Predigtlehrer, eine 3-Punkte-Predigt, eine richtig klassische. Das eine ist irgendwie der Unterschied zwischen Errettung und Reinigung. Das zweite ist, warum man Gott um Vergebung bittet, Buße. Und das dritte ist Überführung. Wenn ich jetzt richtig fit wäre im Predigen, hätte ich mir da irgendwas überlegt, dass da diese 3 Oberpunkte noch ein Wort ergeben oder jedenfalls alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Aber das... Ich wusste Montag noch nicht, dass ich darüber predige, sonst hätte ich es im Ältestenkreis zum Hauptpunkt gemacht und dann wäre uns da mit Sicherheit irgendetwas eingefallen. Aber vielleicht, wenn ich die Predigt irgendwann nochmal irgendwo anders halte, dann gibt es dann vielleicht etwas. Johannes 13, wer gerne mitlesen möchte. Es war vor dem Passafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Also allein das ist schon irgendwie ein Vers, über den man predigen kann. Ne? Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung, also bis zum Schluss. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?« Jesus antwortete ihm, »Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen.« Petrus entgegnete ihm, »Niemals sollst du mir die Füße waschen.« Jesus erwiderte, »Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.« Da sagte Simon Petrus zu ihm, »Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf.« Jesus sagte zu ihm, Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Ja, ich bin so froh, dass ich nicht vor 2000 Jahren gelebt habe und einer von den Jüngern war. Also früher habe ich das auch immer so gedacht, so, ne, so die erste Zeit nach meiner Bekehrung dachte ich, Mann, wie cool wäre das irgendwie, du, wenn du damals gelebt hättest irgendwie und du bist einer von Petrus oder Andreas oder Jakobus oder wie die 12 Leute noch alle geheißen haben, da kriegt man ja auch die Namen meistens nicht irgendwie zusammen von. Aber wie gut wäre das gewesen, so einer von denen zu sein, mit Jesus mir durch die Gegend zu ziehen und zu hören, wie Jesus predigt und zu sehen, wie Jesus irgendwie dann im Johannes 10 vor dem Grab von Lazarus steht und sagt, komm heraus, und Lazarus kommt irgendwie auf einmal heraus und die ganzen Wunder zu sehen und immer zu Jesus kommen zu können und ihm Fragen stellen zu können. Was hast du hiermit gemeint? Was hast du damit gemeint? Was ist hiermit? Was ist damit? Und ich dachte mir, Mann, das muss so cool sein. Das muss so gut gewesen sein, damals irgendwie so mit Jesus zusammen zu sein. Und mittlerweile bin ich heilfroh, dass ich es nicht bin, weil die Jünger permanent eigentlich von einer absolut obskuren Situation in die nächste geschlittert sind und Jesus dauernd Sachen gemacht hat, die sie überhaupt nicht verstehen konnten. Und das ist nicht die einzige Stelle in den Evangelien, wo Jesus sagt, irgendwie das, was ich jetzt mache, das kapiert ihr noch nicht, sondern das ist eine von einigen Stellen. Und selbst an den Stellen, wo sie es hätten verstehen müssen, haben sie es auch nicht kapiert und sind dann nach der Predigt nochmal zu Jesus gekommen und haben gefragt, was hast du denn damit gemeint, Meister? Also ganz offensichtlich haben die Jünger irgendwie permanent nicht verstanden, was Jesus eigentlich irgendwie vorhatte. Bis zum Ende haben sie gedacht, irgendwann holt er nochmal das Schwert raus und er weist sich irgendwie als der Messias, so wie wir uns das vorstellen, und vertreibt irgendwie alle Römer. Und haben es also bis zum Kreuz irgendwie nicht verstanden, was Jesus eigentlich machen wollte. Und da war er gekreuzigt und alle sind wieder nach Hause gegangen, oder jedenfalls einige sind wieder nach Hause gegangen, weil sie dachten, wie das Projekt Christentum hat sich gerade erledigt, dass es irgendwie am Kreuz verblutet. Also sie haben ganz offensichtlich kaum etwas von dem verstanden, irgendwie, was Jesus gemacht hat. Und wir sind heute in einer ungleich besseren Position. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Bibel, wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns und wir wissen, glaube ich, mehr darüber, wer Jesus ist und was Jesus gemacht hat, als irgendeiner seiner Jünger, der dabei war, das gewusst hat. Und das ist jetzt schon wieder eine dieser absurden Situationen, in die Jesus seine Leute offenbar permanent gebracht hat, wo er etwas macht und das sogar einleitet oder mittendrin irgendwie sagt, okay, Petrus, du hast keine Ahnung, was ich hier mache. Ich kann dir das jetzt auch gerade nicht erklären. Irgendwann später mal wirst du es verstehen, aber lass es einfach mal mit dir machen. Und ich glaube irgendwie, wenn ich Petrus gewesen wäre, ich hätte genauso reagiert wie er. Wahrscheinlich waren die anderen Jünger nur mal wieder ein bisschen zu mundfaul, irgendwie dafür etwas zu sagen. Und deswegen war Petrus der Einzige, der das Maul aufgemacht hat. Aber ich bin sicher, dass die anderen ungefähr genau das Gleiche gedacht haben wie Petrus. Und Petrus hatte eine Offenbarung darüber, wer Jesus war. Er wusste, dass es der Sohn Gottes, und nicht nur das, er wusste, es ist Gott selber. Und dann kommt Gott selber irgendwie zu ihm, hat ein Leintuch um die Hüften geschlungen, hat eine Waschschüssel in der Hand und sagt, hey Petrus, ich wasche dir die Füße. Also ich kann das absolut nachvollziehen, wie das Petrus die Krise gekriegt hat, als Jesus mit dieser Waschschüssel vor ihm gestanden hat, dass er kalte Füße gekriegt hat, wo das ein blödes Bonmot war jetzt so, aber dass er auf jeden Fall sich ganz komisch gefühlt hat, dass auf einmal irgendwie die Majestät Gottes mit der Waschschüssel vor ihm steht und dass seine erste Reaktion dann war, nein Jesus, auf keinen Fall wäsch du mir die Füße, absolut nachvollziehbar. Und dann kommt dieses Gespräch irgendwie mit Petrus oder zwischen Jesus und Petrus und Jesus sagt dir, Mensch Petrus, auch wenn du es nicht kapierst, wie lass mich dir die Füße waschen, denn wenn ich es nicht mache, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und das Komische ist, es ist einer der lichten Momente irgendwie des Petrus, die so im Evangelium berichtet sind. Er hat nämlich sofort verstanden, wie das Jesus in dem Moment nicht über die Fußwaschung gesprochen hat, sondern wie das, wenn Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hatte sofort verstanden, das muss was anderes bedeuten. Das heißt nicht irgendwie nur meine Füße, sondern das heißt alles. Und auf einmal, wie sieht man das Herz von Petrus und diese große Sehnsucht, und er sagt, hey, okay, Jesus, wenn das so ist, wenn ich nicht zu dir kommen kann, wenn ich nicht mit dir Gemeinschaft haben kann, nicht mit dir eins sein kann, ohne dass du mich wäschst, okay, dann mach das. Aber dann bitte nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf und die Brust und den ganzen Petrus. Und Jesus sagt ihm, nein, muss nicht sein. Du bist schon rein, ihr seid alle schon rein, bis auf einen. Sagt nicht, wer es ist, weiß, wer es ist, aber er sagt, ihr seid schon rein und ihr habt es nicht mehr nötig, dass man euch noch ganz wäscht, sondern ihr habt es nur noch nötig, dass die Füße gewaschen werden. Und was Jesus da gebracht hat, war ein total deutliches Bild. Und doch haben das irgendwie viele ernsthafte Nachfolger Jesu heute noch nicht verstanden. Ich bin sicher, dass Petrus irgendwann nach der Auferstehung, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, verstanden hat, was Jesus da gemeint hat, irgendwie hier im Johannes 12, 13, auch wenn er es da irgendwie noch nicht verstanden hat, aber mir scheint, dass viele Leute, die heute irgendwie geisterfüllt sind und die das Wort Gottes haben, noch nicht verstanden haben, worum es da eigentlich in der ganzen Tiefe geht. Es war damals so, dass man morgens gebadet hat, man hatte keine Duschen. Heute ist das ja eher ungewöhnlich, dass man morgens badet, heute duscht man eher und man war dann sauber. Aber man ging barfuß oder mit Sandalen über staubige Straßen. Es gab irgendwie noch keine cool gebauten Straßen. Und es war total staubig. Und deswegen, wenn man ein bisschen Weg zurückgelegt hatte und dann kam man irgendwie an seinen Bestimmungsort, dann empfing einen gleich so ein Sklave und hat einem die Füße gewaschen, weil man sich die Füße wieder dreckig gemacht hat. Und Jesus redet hier irgendwie überdeutlich von Vergebung. Und er sagt, hey Petrus, wenn du schon gewaschen bist, wenn du irgendwie schon rein bist, und er sagt das an anderer Stelle, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wenn du schon rein bist, dann wirst du nicht mehr unrein, nur noch wie deine Füße werden dreckig. Und du wirst es vielleicht nötig haben, dass deine Füße immer wieder mal abgewaschen werden, dass irgendwie die Reinigung immer wieder kommt. Aber diese Grundreinigung ist da. Und das ist ein Bild irgendwie für die Art, wie wir vor Gott leben und wie Vergebung von Gott her aussieht. Wenn du Christ geworden bist, dann bist du rein. Dann bist du einfach rein. Johannes, wie gesagt, wenn du Christ wirst, dann wirst du ein Kind Gottes. Du bist aufgenommen worden in die Familie Gottes. Paulus sagt ziemlich das Gleiche. Irgendwie sagt bloß mit Adoption. Es geht im Grunde das gleiche Bild. Du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast. 2. Korintherbrief heißt es, dass wer in Christus ist, dass er eine neue Schöpfung ist. Er ist was völlig Neues geworden. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben übergibst, irgendwie passiert etwas Fantastisches mit dir. Du merkst es vielleicht nicht irgendwie unbedingt in deinen Gefühlen, du siehst es nicht an deinem Körper, aber es ist etwas passiert in dem Moment, in dem du Christ geworden bist. Und du kommst als ein Sünder zu Gott. Und in dem Moment, wo du Gott dein Leben gibst und wo du ihn um Verzeihung bittest und Jesus kommt in dein Leben und bringt den Heiligen Geist mit, in dem Moment, wie passiert etwas, dass Gott uns nicht mehr Sünder nennt, sondern dass wir Menschen sind, die in seiner Familie drin sind, die Kinder Gottes sind. Später im Korintherbrief, also im gleichen Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 21, heißt es dann, dass du die Gerechtigkeit wirst, die vor Gott gilt, und wir dadurch, dass du das annimmst, was Jesus für dich gemacht hat. Und es ist dann erstmal egal, wie dein Leben aussieht. Du bist erstmal die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Es ist etwas passiert. Und Gott sieht dich nicht mehr so, wie du vorher gewesen bist. Du bist nicht mehr so, wie du vorher gewesen bist, sondern es ist etwas mit dir passiert. Kolosser 1 heißt es, dass wir hinausversetzt worden sind aus dem Reich der Finsternis, hineinversetzt worden sind in das Reich Gottes. Und das ist das, was bei der Bekehrung passiert ist. Es ist ein Positionswechsel. Gott nimmt dich hier raus und setzt dich da rein. Und du bist erstmal da drin. Und du bist, technisch gesehen, bist du kein Sünder mehr ab diesem Moment, sondern Gott sieht jemand, der gerecht gemacht worden ist durch das Blut Jesu. Trotzdem sündigen wir, also jeder von uns. Ich tue das, ich glaube, ihr tut das, und wenn einer da ist und wieder nicht mehr sündigt, dann bitte sprich mich nachher an, ich würde voll gerne von dir lernen, wie das geht, irgendwie nicht mehr zu sündigen. Aber es ist, um in diesem Bild zu bleiben, nicht mehr so, dass du dich jetzt total dreckig machst und dass du deinen Stand vor Gott verlierst, sondern es ist, du machst dir die Füße dreckig. Du gehst durch diese Welt und noch laufen wir auf den staubigen Straßen dieser Welt und nicht auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems im Himmel. Und noch ist es unvermeidbar, sich die Füße dreckig zu machen. Und wir brauchen es immer wieder irgendwie, dass wir zu Jesus kommen können und dass er uns die Füße waschen kann, dass er uns reinigen kann und dass wir diese Dinge einfach wieder loswerden, die wir gemacht haben. Aber es ist so wichtig, irgendwie zu verstehen, irgendwie, dass man nicht jedes Mal, wenn man sündigt, wieder die Errettung verliert. Und das ist irgendwie so der Punkt, den habe ich so oft irgendwie gepredigt gehört. Und haben so viele gut wohlmeinende Leute irgendwie mir erzählt, dass es wirklich so wäre, ne? Irgendwie du sündigst einmal und deine Errettung steht wieder auf dem Spiel. Und da kommt irgendwie nicht mehr der liebe Gott, sondern dann kommt irgendwie der böse Gott und droht mit Strafe. Und du musst dich wieder neu bekehren, du musst dich wieder neu entscheiden. Und ich kenne echt Leute, die, also gerade schwerpunktmäßig früher habe ich die gekannt, die haben sich bei jeder Evangelisation irgendwie bekehrt, weil jedes Mal, wie wenn der Evangelist dann wieder irgendwie mit Sünden rübergekommen ist, und das machen ja alle Evangelisten, dann kam wieder irgendwie so dieses schlechte Gewissen und so diese Frage, ja, bin ich denn jetzt überhaupt gerecht vor Gott oder bin ich nicht gerecht vor Gott? Und dann sofort wieder irgendwie nach vorne beim Aufruf und ihr Leben wieder neu Jesus gegeben, und dann hatten sie mal wieder für einen Tag irgendwie die Gewissheit, ich bin wirklich dabei. Oder irgendwie Leute, die sagen, Mensch, wenn die Entrückung kommt irgendwie und du bist in der Spielhalle oder in der Videothek oder sowas, dann findet dich der Heilige Geist nicht. Und ich meine, ey, es ist cool, dass wir darüber lachen können irgendwie, aber ich habe ohne Ende Bücher irgendwie darüber, wo Leute wirklich sowas sagen. Oder für mich, ich habe die nicht mehr. Also manche schmeißt man ja auch zum Glück mal weg und trennt sich davon. Aber ey, das sind wirklich irgendwie Theologien irgendwie, die da sind im Leib Christi. Und deswegen ist das so wichtig, irgendwie das zu verstehen hier mit der Fußwaschung. Nein, du bist schon rein. Es ändert nichts irgendwie an dem Punkt, an dem Standpunkt, den du vor Gott hast. Irgendwie, es ändert irgendwie etwas in deinen Gefühlen, wenn du danach wieder Buße tust. Aber du machst nichts weiter, als dir die Füße dreckig zu machen. Du wirst nicht wieder unrein. Du wirst nicht wieder irgendwie jemand, der von Gott getrennt ist, sondern du hast einfach Dreck am Stecken, um das irgendwie mal so auszudrücken. Und du brauchst es, dass Jesus dir die Füße wäscht. Und nicht irgendwie, dass er dich wieder irgendwie ganz Körper wäscht. Wir sind schon rein um das Wort des Willen. Oder irgendwie, wie es in Epheser heißt, irgendwie im Wasserbad des Wortes gebadet. Wir haben das Bad schon hinter uns. Und was jetzt irgendwie noch ist, ist, dass wir uns verunreinigen und dass Jesus uns immer wieder neu reinigen muss. Warum muss man dann Buße tun überhaupt? Und man muss Buße tun. 1. Johannes 1, Vers 9 war der, glaube ich, der erste Bibelvers, den ich auswendig konnte. Ja, wahrscheinlich war Johannes 3, Vers 16 der erste. Ne? Also, was steht da nochmal? Was steht noch? Johannes 3, Vers 16. Genau, dass es seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Aber 1. Johannes 1, Vers 9, irgendwie, da war mir total wichtig, wie am Anfang. Und da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich hatte echt früher mal ein bisschen Probleme damit, irgendwie zu glauben, dass Gott mir wirklich vergeben hat. Und es hat meinen Glauben so aufgebaut, am 1. Johannes zu lesen, dieses Versprechen Gottes, wenn ich meine Sünden bekenne, ist er treu und gerecht und vergibt mir die Sünden und reinigt mich wieder von aller Ungerechtigkeit. Und dass ich selbst in meine Gefühle irgendwie gesagt habe, nein, Gott hat dir nicht vergeben, dass ich dann immer noch sagen konnte, doch, hat er. 1. Johannes 1, Vers 9 steht das. Das Wort Gottes sagt das. Ich weiß irgendwie, dass Gott mir vergeben hat. Das hat mir sehr gut getan. Aber du fragst dich jetzt vielleicht, warum muss man dann überhaupt Sünden bekennen, wenn es unseren Standpunkt vor Gott nicht ändert? Und stell dir mal vor, ich will das mal mit einer kleinen Geschichte beantworten. Du bist ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen. Du bist 8 Jahre alt. Kann man mit 8 Jahren schon sprechen? Ja, ne? Ich kenne mich super aus mit Kindern. Irgendwie sollte vielleicht solche Beispiele nicht bringen. Du bist 9 Jahre alt und deine Mutter ist in der Küche schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Plätzchen zu backen. Der Geruch, der herrliche Geruch, streicht durch das ganze Haus und du hast dich den ganzen Tag versucht, dich zu konzentrieren irgendwie auf dein angestrengtes Spielen. Aber es ging nicht mehr, weil die ganze Zeit ist so dieser Geruch in der Nase. Und jetzt irgendwann abends fasst du dir ein Herz. Du machst die Küchentür auf und du siehst, alles ist über und über voll mit Keksen. Und dein Blick fällt sofort, wie sollte es auch anders sein, auf diesen leckeren Berg mit Schokomuffins. Oh. Und du stehst so ein bisschen in der Küche und weißt nicht so recht, wie du anfangen sollst, und sagst du Mama und ziehst sie am Rock und sagst, hey, ich würde voll gerne so einen Keks haben. Und Mutter sagt so, nee, ist nicht drin. Ist überhaupt nicht drin. Die sind für heute Abend Hauskreis, und Sören hat Geburtstag und der kriegt die ganzen Muffins, der hat Hunger. Und sie redet irgendwie noch und du guckst irgendwie so ein bisschen traurig, und während sie redet, klingelt das Telefon und sie geht raus ins Wohnzimmer und du bist alleine mit den Muffins. Und du machst, was ich nie machen würde, und du stibitzt einen. Und während sie noch mit Onkel Willi redet, mit dem sie lange nicht gesprochen hat, verdrückst du irgendwie diesen Muffin, und als sie reinkommt, lässt du gerade irgendwie das Papier in deiner Hosentasche verschwinden. Und es sind alle Spuren dieses Verbrechens beseitigt. Aber trotzdem ist da irgendetwas in dir. Und du schämst dich total und du kannst irgendwie deiner Mutter auf einmal nicht mehr in die Augen gucken. Und ich meine, jeder von uns hat so eine Situation mal irgendwie erlebt, ne, so in der einen oder anderen Weise. Irgendwie, du hast, keine Ahnung, du hast einen Freund beschissen, irgendwie, du hast irgendwie deine Mutter beklaut, du hast irgendetwas gemacht. Also ich habe auch nie Muffins geklaut, meine Mutter hat nie welche gebacken. Aber sonst hätte ich natürlich regelmäßig, immer wieder mal. Aber ich habe andere Sachen geklaut, ich habe andere Scheiße gebaut und ich weiß genau, wie das ist. Irgendwie, selbst wenn das keiner merkt oder wenn keiner irgendwie weiß, was da war, du bist auf einmal irgendwie mit diesem Menschen zusammen und du kannst ihm nicht mehr in die Augen gucken. Und es ist so eine Barriere einfach da irgendwie zwischen dir und ihm. Und ich habe das Beispiel mir nicht selber ausgedacht, sondern ich habe das neulich in der Predigt gehört von irgendeinem Südamerikaner, Afrikaner, weiß ich auch nicht, irgendwie so ein Mensch, irgendwie von dem ich den Namen nicht mehr gehört habe. Und er stellt irgendwie dann so eine Frage an das Publikum und sagte, wer war schuld an der Sache? War das Gott oder war das der Teufel oder wer hat schuld? Und sofort irgendwie kam in mir die Antwort, ich war das schuld. Und dann baut er das irgendwie immer noch weiter aus und fragte so Leute im Publikum und sagte, hey, was meinst du, war das Gott schuld, wie war das der Teufel schuld, irgendwie, wie sieht das aus? Und sammelte so die verschiedenen Antworten und wie das so ist, ne? Dann hast du irgendwie so einen Star-Prediger da, irgendwie, der reist um die ganze Welt und predigt irgendwie vor 1000 Millionen Menschen und man wird irgendwie so ein bisschen unsicher, so, ne, irgendwie in dem Moment irgendwie und er fragt irgendwie immer mehr und ich guckte dann nochmal in mich rein und hab mir ein paar Bibelstellen irgendwie durchgedacht und war mir echt so sicher irgendwie, dass ich gesagt habe, okay, egal was der Typ jetzt sagt, wenn er sagt, Gott war schuld, Teufel war schuld oder so, mir ist das scheißegal. Ich weiß irgendwie, wer schuld hat, ich weiß irgendwie, wer recht hat und egal, was er sagt, er hat Unrecht. Und er hat er glücklicherweise gesagt, weder Gott noch der Teufel, sondern du selber bist schuld. Und deswegen musst du selber das in Ordnung bringen. Nicht Gott hat den Muffin gezockt, nicht der Teufel hat den Muffin gezockt, sondern du hast den gezockt. Und deswegen musst du es in Ordnung bringen. Und das hat irgendwie total zu mir gesprochen irgendwie so. Und ich wusste, ja, genau, so ist es. Wenn ich irgendwie will, dass ich dann emotional wieder mit Gott im Reinen bin, dann muss ich die Sache in Ordnung bringen. Wenn ich will irgendwie, dass ich mit meiner Mutter nach dem Muffinzocken wieder irgendwie ins Reine komme, dann muss ich entweder tierisch über mein schlechtes Gewissen bügeln oder ich muss einfach mal irgendwie das zerknitterte Papier aus der Hosentasche nehmen und sagen, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber ich wurde überwältigt und musste um Verzeihung bitten und muss die Sache wieder in Ordnung bringen. Und dann ist dieses Versprechen Gottes da, ja, er wird dir vergeben. Und du wirst die Vergebung wieder spüren und du wirst wissen, wie dass du mit ihm im Reinen bist. Aber wieder irgendwie, das kostet dich nicht die Gotteskindschaft. Auch deine Mutter, wenn sie irgendwie einigermaßen sauber tickt, wird irgendwie nicht sagen, ja, irgendwie meine Güte, jetzt habe ich aber keinen Sohn mehr oder keine Tochter mehr und wir gehen jetzt sofort aufs Standesamt und ich schmeiß dich aus der Familie raus und gib mal deinen Perso gleich her hier. Und irgendwie, ich habe ja auch schon eine Anzeige geschrieben, wir vermieten dein Zimmer ab morgen, das geht ja alles überhaupt nicht. Und weißt du, selbst wenn sie das irgendwie sagen würde, hey, jeder DNA-Test würde beweisen, dass sie trotzdem irgendwie deine Mutter ist und es wird nicht funktionieren. Und genauso ist es auch so mit Gott irgendwie, ne, da, das ist nicht irgendwie, dass jede Sünde irgendwie führt dann sofort irgendwie dazu, dass du jetzt in die Hölle kommst und, ja, dein Zimmer irgendwie vermietet wird und deine Berufung einem anderen irgendwie gegeben wird, auf gar keinen Fall. Aber es wird das irgendwie, was zwischen dir und Gott steht, muss irgendwie beseitigt werden. Aber es ist nicht, dass es etwas an eurem Standpunkt ändert. Geistlich hat sich überhaupt nichts geändert. Gott fühlt noch genauso für dich wie vorher. Er empfindet das Gleiche für dich. Aber es hat sich in dir etwas geändert. Es sind deine Emotionen, die eine Barriere aufgebaut haben. In deinem Kopf ist diese Barriere. Und es geht nicht von Gott aus. Und deswegen ist es möglich, dass sich gleichzeitig nichts ändert und trotzdem alles ändert. Während Gott irgendwie noch genauso über dich denkt, läufst du vielleicht mit einem schlechten Gewissen rum und musst irgendwie darüber wegkommen. Und was Vergebung in diesem Fall macht, ist, dass du wieder weißt, ich bin mit Gott im Reinen. Ich bin mit Gott im Reinen. Ich muss selber nicht mehr dran denken. Ich muss mich nicht mehr dran erinnern, sondern ich weiß, mein Vater im Himmel hat mir vergeben und ich bin wieder völlig eins mit ihm und übermorgen lachen wir vielleicht sogar irgendwie über die Sache zusammen und wer weiß, vielleicht hat Mutter dann wieder das Bonbonpapier ins Fotoalbum geklebt und zu deiner Hochzeit kommt das dann wie ganz peinlich dann bei den Spielchen dann wieder raus. Aber es hat nichts irgendwie an deiner Position wie vor Gott geändert, wie du bist weiterhin ein Kind Gottes und Gott liebt dich immer noch. Und das ist so wichtig zu verstehen irgendwie, weil wenn du jedes Mal irgendwie unter Verdammnis gerätst, wie wenn du gesündigt hast, ja, wenn du jedes Mal irgendwie denkst, dass es eine Katastrophe war irgendwie und dass du jetzt wieder neu anfangen musst mit Gott, ey, dann ist es schrecklich. Es muss irgendwie dieses sichere Gefühl der Kindschaft da sein, weil das einfach irgendwie etwas ist, wie wozu Gott uns berufen hat. Wir sind Kinder Gottes. Und manchmal werden wir vielleicht wie dreckige Füße unter seinen Tisch strecken, weil wir nicht uns haben reinigen lassen, aber wir sind immer noch Kinder Gottes. Und das Dritte, es gibt Sünde, die wir nicht mal selber gecheckt haben, aber dann ist es ein Werk des Heiligen Geistes nach Johannes 16, Vers 18 müsste das sein, dass er uns dieser Sünde überführt und dass er uns zeigt, dass wir gesündigt haben. Und das ist so der Punkt, wie der vielen Christen unangenehm ist. Und wir mögen es manchmal nicht, auf unsere Fehler angesprochen zu werden. Und um mal ganz ehrlich zu sein, ich glaube, keiner mag es, auf seine Fehler angesprochen zu werden. Und ich bin auch super froh, wenn Gott mich auf meine Fehler anspricht und wenn das nicht irgendwie meine Frau ist oder Wolfgang oder sonst irgendjemand, weil das mir dann irgendwie noch unangenehmer ist. Also bin ich schon froh, wenn das Gott ist. Aber wir fragen uns natürlich manchmal, warum muss das denn überhaupt sein, wenn Sünde uns nicht irgendwie dauerhaft von Gott entfernen kann? Warum muss er dann denn immer noch irgendwie uns überführen und warum muss dann immer noch dieses Unangenehme da sein? Und ich glaube, dass es daran liegt, dass ein Vater seine Kinder erzieht und dass er will, irgendwie, dass sie ein gutes Leben haben und dass er sie mit der Erziehung auf das Leben vorbereitet. Und wir wissen das alle, die wir Kinder von Weitem beobachten und wahrscheinlich noch besser wie die, die eigene Kinder haben, dass Kinder manchmal irgendwie totalen Scheiß bauen. Und wir wissen irgendwie, dass wenn sie es weitermachen und wenn sie nicht darin korrigiert werden, wird ihnen das irgendwann ein Beinchen stellen. Dann wird sich das irgendwie einschleifen, dann wird das vielleicht irgendwie Charakter werden, wie dass sie selbstsüchtig sind, sich immer in den Mittelpunkt stellen, jeden, der ihnen auf die Nerven geht, an den Haaren ziehen oder vors Schienbein treten. Und wir können uns schon vorstellen, wie das in 20 Jahren ist, wie wenn das irgendwie weiter reingewachsen ist in sie, wenn sie das nicht mehr unter die Füße kriegen, dass es wirklich etwas ist, was sie fertig machen wird oder was ihnen auf jeden Fall im Leben richtig Schwierigkeiten bereiten wird. Und deswegen werden gute Eltern ihre Kinder erziehen und werden sagen, hey, das ist nicht korrekt, wie du dich verhalten hast. Man kann das nicht so machen, so solltest du das auch nicht machen, sondern mach es doch bitte mal so. Und ich glaube, dass der Punkt einfach ist, dass Gott besser als viele von uns Römer 6, Vers 23 verstanden haben. Ich sollte mal lernen, hier nicht mit Gelb zu markieren, das kann man nämlich nicht lesen. Ah ja, genau, da heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das hätte ich auch auswendig sagen können. Also Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott weiß, Sünde wird immer ein Resultat zeitigen. Sünde wird immer Tod hervorbringen. Immer. Keine Ausnahme, gibt keine Ausnahme. Sünde wird immer Tod hervorbringen. Aber er sagt auch, wie dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und jeder von uns, der mal gearbeitet hat, weiß, dass man sein Geld nicht in dem Moment bekommt, in dem man arbeitet, sondern man kommt sein Geld immer eine ganze Weile später. Es gibt Lohnbüros, die überweisen dir am jeden 28. des Monats wie dein Gehalt. Und auch wenn du am 1. gearbeitet hast, kommt dein Geld erst am 28. Und genau so ist es auch mit der Sünde. Es ist nicht so, dass du sündigst und danach tot umfällst oder irgendwie was Schlimmes in deinem Leben passiert. Sondern manches ist wirklich eine Spätfolge. Irgendwie manches zieht sich über die Jahre hin. Und du kannst irgendwie jahrelang irgendeinen Scheiß bauen und irgendwann rächt es sich. Und du kannst, was, vielleicht bei Essen ist das irgendwie so eine Sache, ne? Du kannst irgendwie jahrelang irgendwie Junkfood essen und du merkst es überhaupt nicht. Und irgendwann merkst du, oh Mann, das hat was mit meinem Cholesterinspiegel gemacht und überhaupt irgendwie meine Kondition hat total darunter gelitten, irgendwie seit Jahrzehnten keinen Sport getrieben zu haben. Und du merkst irgendwie auf einmal irgendwie, dass du Folgen davon hast, irgendwie, dass du jahrelang so gelebt hast. Und Gott will nicht, dass in irgendeiner Form Tod in unser Leben kommt. Gott will nicht, dass irgendetwas in unserem Leben ist, was uns kaputt macht, sondern Gott möchte, dass wir davor bewahrt bleiben. Und deswegen ist es eine geniale Sache, wie dass der Heilige Geist immer wieder kommt und uns sagt, hey, das war nicht in Ordnung. Und vielleicht sagst du manchmal im ersten Moment sogar, ja, wieso ist das nicht in Ordnung? Und dann oft erklärt Gott das dann, manchmal erklärt das auch nicht, manchmal ist es einfach nur nötig, gehorsam zu sein. Aber wie gut ist es irgendwie, dass wir einen Gott haben, der wirklich weiß, was gut für uns ist und der uns vor den Sachen warnt, die nicht gut für uns sind. Und der uns hilft, uns zu heiligen in Bereichen, die uns irgendwann mal einen Fallstrick stellen können. Und ich könnte viele Beispiele irgendwie dafür belegen oder viele irgendwie Sachen in meinem Leben irgendwie erzählen, wo es bei mir echt so war, dass ich irgendwas gemacht habe und ich dachte, es wäre vollkommen neutral und es wäre völlig in Ordnung. Und irgendwann kommt Gott zu mir. Schlechtes Reden zum Beispiel. Ich fand das irgendwie immer lustig, um wieder so ein zynischer, sarkastischer Typ zu sein, ne? Und wie meine dummen Sprüche zu machen. Und irgendwann, wie sagt Gott ganz deutlich zu mir, hey Storch, das ist nicht cool und ich kann nicht darüber lachen. Und das war für mich echt ein Hammer irgendwie, ne? Das war wirklich ein Schock. Also haben dann auch noch ein paar von meinen Freunden gesagt, und die besten Freunde sind ja oft auch die, die am härtesten mit einem reden. Und so habe ich das irgendwie dann auch verstanden, dass es wirklich nicht in Ordnung war, und habe es mir wirklich abgewöhnt. Und mittlerweile irgendwie, wo ich immer mehr verstanden habe, was Vergebung bedeutet, ne, und wie wichtig es ist, irgendwie in klaren Beziehungen zu leben, und wo ich auch merke, wie was es für den Heilig-Geist-Level in meinem Leben macht, irgendwie über Leute schlecht zu denken, bin ich total dankbar dafür, dass Gott vor 12 Jahren schon, als ich überhaupt nicht daran gedacht habe, dass das eine Sünde sein könnte, dass Gott irgendwie da schon angefangen hat, an meinem Herz zu arbeiten und mich zu überführen und mich vor Folgen zu bewahren, die ich vielleicht erst 15 Jahre später gemerkt hätte. Oder die ich wirklich vielleicht jetzt irgendwie in meinem Dienst spüren würde. Und ich bin glücklich darüber, dass Gott mich echt davor bewahrt hat, dass er es mir gesagt hat. Und ich glaube, dass es echt wichtig ist für uns, mit diese drei Sachen echt klar zu kriegen, ne? Dass wir wissen, dass Sünde nichts an unserer Beziehung zu Gott ändert, in dem Sinne irgendwie, dass es nicht Gott ändert, sondern uns ändert. Dass Vergebung super wichtig ist irgendwie, und auch Buße super wichtig ist, um einfach wieder selber emotional irgendwie mit Gott im Reinen zu sein, und dass es eine absolute Gnade des Heiligen Geistes ist, dass er uns von Sünde überführt und uns hilft, wie alles aus unserem Leben rauszureißen, was potenziell Zerstörung bringen kann. Amen. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür. Danke für dein Wort. Ich danke dir, dass wir dein Wort, dein ganzes Wort haben, Herr. Nicht so wie die Jünger, wie bloß das Alte Testament. Ich danke dir, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns dein Wort auch noch erklärt und aufschließt. Ich danke dir, dass es gute Lehre gibt und gute Lehrer, die du berufst, Herr. Danke, dass du welche in mein Leben gesendet hast. Und danke mir, dass du echt Sachen klärst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, und wir immer mehr Dinge ins Klare zu bringen, dass wir nicht alles mehr durcheinander mischen, sondern dass wir dich so erkennen, wie du wirklich bist, Herr. Und dass alles, irgendwie, was wir machen, wie auf einem Fundament der Liebe steht. Gott, ich bete, dass hier keiner ist, der kein Fundament der Liebe hat und der Vergebung. Gott, ich bitte dich, dass jeder, der hier ist, und wir weiß, dass du Sünden vergibst und vergisst auch tatsächlich, und dass jeder, der hier ist, und wir weiß, dass du ihn liebst und liebst und liebst, ganz egal was ist. Ja, ich bitte dich, dass wir unser Fundament vernünftig haben und dass wir was Gutes aufbauen auf einem guten Fundament, und dass es uns nicht jedes Mal, wenn so ein Sturm des Lebens kommt, wieder wegbricht. Danke, Herr, dass du uns veränderst. Herr, danke, dass du unser Denken änderst. Und dass wir immer mehr erkennen können, was dein Wille ist und wer du bist. Amen. Daniel.